Deutschlandfunk. Der Tag.
Der Saatgut- und Unkrautvernichtungsmittelhersteller Monsanto macht Riesengewinne, Milliardengewinne und war dem deutschen Chemieriesen Bayer vor einem Jahr deshalb gut 63 Milliarden Dollar wert.
Aus all diesen Gründen war und ist der Erwerb von Monsanto der richtige Schritt für Bayer. Davon sind wir nach wie vor fest überzeugt.
Sagt Bayer-Konzernchef Werner Baumann bis heute, aber er steht mit dieser Ansicht zunehmend alleine da. Denn weil Monsanto wegen seines glyphosathaltigen und damit möglicherweise krebserregenden Unkrautvernichters Roundup am Pranger steht, drohen Milliardenzahlungen. Allein letzte Nacht ist der Konzern in Kalifornien in erster Instanz zu einer Schadensersatzzahlung an ein Rentner-Ehepaar von über 2 Milliarden Dollar verurteilt worden. Und tausende weiterer solcher Klagen sind noch anhängig. Bayer am Abgrund, darüber reden wir gleich. Und wir schauen auf den Sudan, wo unser Korrespondent Björn Blaschke mit viel Skepsis, aber auch ein bisschen Optimismus den nächsten afrikanischen Frühling beobachtet. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem 14. Mai 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Also Bayer. Womit fangen wir an? Vielleicht mit der Frage, ob Glyphosat wirklich krebserregend ist. Das hat Ann-Kathrin am 20.03. hier im Podcast bereits mit Georg Ehring, unserem Umweltexperten im Deutschlandfunk, besprochen. Hier nochmal ein kurzer, entscheidender Auszug.
Die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend ist. Das ist eine Kategorie, in die sehr viele Produkte, sehr viele Stoffe eingeordnet werden, beispielsweise rotes Fleisch, sehr heiße Getränke. Es gibt eine Stufe darüber, die sicher krebserregend ist. Da gehört dann rein Alkohol, Tabakrauch, aber auch Wurst. Und es kommt da immer auf die Mengen an und auf die Art, wie man den ganzen Dingen ausgesetzt ist, ob es dann wirklich aus dem prinzipiellen krebserzeugenden Potenzial auch tatsächlich eine Krebserkrankung werden kann. Und demgegenüber stehen Institutionen wie das Bundesinstitut für Risikobewertung in Deutschland, auch viele andere internationale Institutionen, die sagen, angesichts der Mengen und angesichts der Art der Umstände, wie das Mittel verwendet wird, kann es nicht als krebserregend bewertet werden. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Ein zweiter Unterschied ist, dass die Krebsforschungsagentur der WHO öffentlich zugängliche Studien zur Grundlage gemacht hat, während zum Beispiel das Bundesinstitut für Risikobewertung auch Studien der Industrie heranzieht, die nicht veröffentlicht worden sind und die dann wegen einseitiger Ausrichtung, zumindest einseitiger Interessen auch kritisiert werden. Also die Studienlage ist da, kann man sagen, uneinheitlich.
Und trotz dieser uneindeutigen Lage hat Bayer Monsanto gekauft. Deswegen ist jetzt Mischa Erhardt in der Leitung, unser Korrespondent im Börsenstudio in Frankfurt. Hallo Mischa.
Hallo.
Du beobachtest die ganze Akquise, den ganzen Kauf von Monsanto durch Bayer aus der Perspektive logischerweise der Finanzwelt. 63 Milliarden Dollar, eine ungeheure Summe, hat sich Bayer den Kauf von Monsanto vor einem Jahr kosten lassen. Warum wollte der Konzern Monsanto unbedingt haben?
Also es gibt verschiedene Gründe, die da auf der positiven Seite stehen. Zum einen tippt man darauf, dass die Zukunft auch weiterhin in der industriellen Agrochemie besteht. Das heißt also, dass wir, um die Ernährung der Welt sicherzustellen, auf Produkte wie Unkrautvernichter, Glyphosat oder Pflanzenschutzmittel, wie es ja offiziell heißt, bei Bayer und Monsanto, dass man darauf angewiesen sein wird, um die Ernährung sicherzustellen. Und dann könnte man sagen, dass diese beiden Konzerne zusammengenommen, und das war ja der Sinn und Zweck der Übernahme und der Fusion, dass die dann unbestreitbar an Nummer 1 in der Welt stehen und deswegen natürlich eine rosige Zukunft so gesehen vor sich haben. Betriebswirtschaftlich hat man das natürlich auch durchgerechnet. Synergien ab 2022 von 1,2 Milliarden Euro pro Jahr sollen da rausspringen. Das stand natürlich auf der positiven Seite und hat den Konzern dann dazu bewogen, bei Monsanto zuzugreifen.
Mhm. Unkrautvernichter bzw. Pflanzenschutzmittel, das ist auch, glaube ich, einer der schönsten Euphemismen, die es so gibt für ein Pflanzengift letztendlich. Aber gut, das ist jetzt eine andere Frage, das wollen wir nicht weiter thematisieren. Dennoch, du hast gerade die positiven Aspekte angesprochen, gab es selten vor einem Kauf so viele Warnungen, eben aufgrund der Prozessrisiken, vor allem wegen Glyphosat. Kannst du dich noch daran erinnern, wie war damals aus Sicht der Analysten das Meinungsbild oder unter den Analysten das Meinungsbild?
Also da gab es schon damals sehr viele kritische Stimmen. Die haben vor allem erstmal abgehoben darauf, dass wir Monsanto seit Jahrzehnten kennen. Und Monsanto hat nun mal keinen guten Ruf, vor allem hier in Europa und insbesondere nicht in Deutschland. Monsanto wird auch in Verbindung gebracht mit gentechnischen Produkten. Das ist natürlich auch etwas, was hierzulande nicht sehr hoch im Kurs steht. Da hat man also Bedenken gehabt, was man sich da für Risiken schon allein für das Image und das Ansehen von Bayer einkauft. Das waren so die ersten kritischen Zweifel, die da geäußert wurden. Und dann hat man natürlich auch im Zuge der Übernahme in den letzten Metern sozusagen gesehen, dass da offenbar Tausende von Klagen in den USA anhängig sind, wegen des Verdachtes, dass Glyphosat Krebs erregen könnte. Und man hat dann gesehen, dass kurz nach der Übernahme, nur 2 Monate danach, kam das erste Urteil, wo Monsanto in dem ersten Urteil zu 289 Millionen Dollar Schadensersatz verurteilt wurde. Und diese Strafe wurde dann zwar runtergesetzt auf rund 90 Millionen Dollar, aber es folgte ein weiteres Urteil mit 80 Millionen Dollar und jetzt eben dieses 2 Milliarden Dollar Urteil. Das heißt, diese Risiken der Klagen in den USA, die treten jetzt ganz unverblümt und krass eigentlich, muss man sagen, zutage.
Als das dann kurz vor dem Kauf absehbar war, hast du gesagt, kurz wenige Monate vor dem Kauf, war zumindest absehbar, dass ein enormes Prozessrisiko vorhanden ist, dass da 13.400 Klagen, um die geht es ja. Hätte man da den Prozess eigentlich noch stoppen können? Oder wusste man das bei Bayer sowieso schon längst, dass es diese Klagen gibt?
Also man hätte das noch stoppen können. Man muss ein bisschen zugute halten, dass diese 13.400 Klagen, die sind jetzt erst zustande gekommen bis April. Das war jetzt eben vor wenigen Wochen der Stand. Damals waren es ungefähr 2.000 bis 3.000 Klagen. Und man hat bei Bayer gedacht, dass die sozusagen zugunsten von Monsanto entschieden werden. Und deswegen hat man da wahrscheinlich das Risiko auch nicht so groß gesehen, weil man eben dachte, das geht möglicherweise in der ersten Instanz vielleicht gegen Monsanto aus, aber nicht so hoch. Und dann könnte man in der zweiten in Berufung gehen. Und das übrigens hat ja jetzt Bayer auch vor. Die wollen sich ja nicht damit zufrieden geben und geschlagen geben, sondern die gehen in Berufung in allen drei Verfahren und hoffen dann eben in der zweiten Instanz durchzukommen und Recht zu bekommen.
Das heißt, im Prinzip war das eine Wette, die Bayer eingegangen ist.
Das war im Prinzip eine Wette und jetzt wird es spannend natürlich auch, wenn die Berufungsurteile kommen werden in Zukunft, zu schauen, ob möglicherweise Bayer vielleicht sogar so etwas wie eine Rücktrittsklausel mit in den Vertrag eingebaut hat. So etwas kann man machen bei solchen Übernahmen. Wir hatten ein Beispiel, Fresenius wollte in den USA Acorn übernehmen, hat das auch getan. Dann hat sich aber herausgestellt, dass die Zahlen viel, viel schlechter ausgefallen sind, als man das gedacht hatte. Und die hatten genau so eine Klausel drin, wo sie gesagt haben, wenn nach der Fusion sich herausstellen sollte, dass die Zahlen ganz anders und viel schlechter sind, dann können wir zurücktreten. Und das haben die dann auch mit Erfolg getan. Wer weiß, ob das nicht bei Bayer und Monsanto auch der Fall sein könnte.
Das ist tatsächlich möglich. Also man könnte das jetzt noch, immerhin besteht diese Fusion schon und man ist dabei, diese Fusion abzuwickeln, dass man das alles noch rückabwickeln könnte?
Naja, also nur dann, wenn es wirklich diese Vertragsklausel gibt. Also wenn da drin steht, zum Beispiel, wenn in einem Berufungsverfahren zweite Instanz verloren wird und die Schadenssumme über 10 Milliarden Dollar geht, dann könnte man von dem Fusionsvertrag zurücktreten. So etwas kann es geben, theoretisch. Also das wissen wir aber nicht, weil wir den Vertrag nicht kennen, der zwischen den Unternehmen ausgehandelt wurde.
Wäre das nicht normalerweise schon längst ins Licht gekommen? Oder muss jetzt vor allem, Baumann sagt ja, der Vorstandschef von Bayer, Werner Baumann, hat ja neulich jetzt gerade erst bei der Aktionärsversammlung nochmal gesagt, nein, aller Prozesse zum Trotz und aller Probleme, die wir gerade haben zum Trotz, das war absolut richtig. Er hatte ja auch theoretisch...
Ja, das kann er jetzt gar nicht anders sagen, okay. Denn sonst würde er eingestehen, ich habe einen riesen Fehler gemacht, dann ist er im Zweifel sogar regresspflichtig und so weiter und so fort. Also er kann jetzt in diesem Moment gar nichts anderes sagen, er kann nur hoffen, dass in der zweiten Instanz die Urteile dann besser ausgehen.
Aber die Frage steht ja schon im Raum, darf ein Unternehmen, ich habe gerade eben nochmal geguckt, über 100.000 Mitarbeiter hat Bayer, sein Schicksal so sehr an eine Firmenakquisition knüpfen. Ich habe jetzt schon gehört wieder, dass es Leute gibt oder Menschen, Experten gibt, die sagen, es ist tatsächlich möglich, dass Bayer sich so sehr verschluckt, dass diese Firma daran zugrunde geht.
Das könnte in der Tat sein. Grundsätzlich ist es natürlich möglich, dass man so etwas macht. Wie gesagt, man hat die Risiken wahrscheinlich so stark nicht gesehen. Man hat gedacht, dass die Klagen besser ausgehen. Aber natürlich kann es sein und wir sehen das am Börsenkurs. Der ist seit einem Jahr, seit der Übernahme, hat er sich in etwa halbiert. Wir haben jetzt einen Börsenwert bei Bayer, der ist unter dem Kaufwert von Monsanto. Also das muss man sich vorstellen. Die haben Monsanto gekauft für 63 Milliarden Dollar. Du hast das eben gesagt.
Sind nicht größer geworden, sondern kleiner.
Und jetzt sind die kleiner geworden insgesamt. Also das ist schon eine absurde Entwicklung, die zumindest an der Börse stattgefunden hat, aufgrund dieser Urteile. Und das wiederum heißt, dass jetzt Bayer mit knapp 60 Milliarden Euro im Moment wert. Natürlich, wenn das weiter runtergeht am Börsenkurs, dass dann natürlich andere Unternehmen auf die Idee kommen könnten, dann irgendwann Bayer zu schlucken. Und das ist dann eben das Ende von Bayer. Also das sind aber alle Spekulationen, da müssten wir in die Zukunft schauen, das können wir nicht. Aber das sind grundsätzlich Möglichkeiten, die jetzt mit diesen schwierigen Urteilen für Bayer im Raum stehen.
Wenn das Ganze für Bayer zumindest gut ausgeht, das heißt, dass Bayer in nächsten Instanzen doch noch Recht bekommt, würdest du sagen, dann würde zumindest aus finanzieller Sicht dieses Geschäft doch aufgehen? Dann wäre Monsanto ein guter Fang?
Naja, also ich meine, wenn wir jetzt nur auf die Finanzen schauen, und vielleicht war ja auch das genau eines der Probleme, dass man bei der Übernahme nur auf die Finanzen geschaut hat und gesagt hat, wir kriegen 1,2 Milliarden Euro Ersparungen ab dem Jahr 2022. Wenn man nur darauf schaut, könnte man dann theoretisch, wenn das alles gut ausgeht, sagen, ja klar, die machen jetzt mehr Gewinne. Aber das große Aber, das ich persönlich da reinbringen würde, ist, dass man natürlich auch durch diese ganzen Diskussionen und Nachrichten und so weiter, die wir jetzt haben, aus Verbrauchersicht, aber auch aus Kundensicht sich fragen kann, was hat sich Bayer da eigentlich eingekauft und was für einen Ruf wird Bayer dann später haben? Das ist ja nicht ausgemacht, denn das färbt ja jetzt auch auf Bayer ab.
Ja, du sagst es, Monsanto hat ja in vielerlei Hinsicht einen schlechten Ruf, nicht nur wegen Glyphosat. Da ist ja auch die Art und Weise immer, wie sie mit den Landwirten, wie sie mit den Farmern umgehen. Jetzt kursieren diese Kritikerlisten, die Monsanto offenbar in mehreren Ländern angelegt hat. Dürfen moralische Überlegungen eigentlich bei so großen DAX-Konzernen eine Rolle spielen oder müssen die letztendlich einfach nur knallhart gucken, okay, was ist finanziell für mein Unternehmen das Beste?
Also grundsätzlich müssen die solchen moralischen Überlegungen und ethische Standards haben. Und Bayer streicht auch zu jeder Gelegenheit jetzt heraus, dass die bei Bayer definitiv existieren und dass eben zum Beispiel diese Kritikerlisten in Frankreich und wahrscheinlich auch in anderen Ländern der Europäischen Union, dass die eben nur aus der alten Zeit von Monsanto herrühren, aber natürlich mit Bayer-Maßstäben nicht in Einklang zu bringen seien. Und natürlich ist es so, dass gerade DAX-Konzerne eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Das ist ganz klar, gegenüber ihren Mitarbeitern, aber auch gegenüber ihren Aktionären und überhaupt gegenüber der Gesellschaft. Und deswegen müssen die sich natürlich solche Fragen stellen, bei einer solchen Akquisition auch. Wie gesagt, sie haben gedacht, dass die Chancen die Risiken überwiegen werden.
Mhm. Mischa, vielen Dank.
Jo.
Ziemlich riskantes Spiel, das Bayer da spielt. Wie riskant, das hat Klaus Niedig, Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, heute Mittag im Interview im Deutschlandfunk, wie ich finde, ziemlich prägnant auf den Punkt gebracht.
Klar ist auch, das ist das Pfeifen im Walde. Man wartet jetzt ab, wie die weiteren Gerichtsentscheidungen in den USA sein werden. Man hofft auf eine zweite Instanz. Aber wenn da die Urteile aus der ersten Instanz bestätigt werden, dann gute Nacht, Marie.
Also es geht möglicherweise um alles für Bayer. Und das führt natürlich zur Frage, wie gut stehen die Chancen von Bayer, das Blatt noch zu wenden in der zweiten Instanz. Ryan Kresge ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für US-amerikanisches Recht an der Uni Köln. Ihn habe ich angerufen und er hat mir erklärt, dass in der zweiten Instanz Berufsrichter entscheiden und keine Geschworenenjury mehr, so wie jetzt. Für den Prozess bedeutet das Folgendes.
Ja, jeder Fall hat zwei Fragen. Die juristische Fragen und die Tatsachenfragen. Die Geschworenen, die Jury sind da, die Tatsachen zu entscheiden. Und das haben sie getan. Und die im Beruf, die hohen Gerichte werden das nicht fragen. Die werden vertrauen, dass die Geschworenen alle die Infos gesehen haben. Und sie werden auch vertrauen, dass sie eine vernünftige Entscheidung getroffen haben. Die einzige Frage für die hohen Gerichte sind, ob ist gesetzlich richtig behandelt wurde. Und deswegen mussten sie fragen, ob die Gerichte im ersten Instanz die Rechtsstaatsgarantie verteidigt haben.
Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass Bayer auf jeden Fall zahlen muss, nur die Höhe, die ist noch nicht klar.
Es ist höchstwahrscheinlich, ja, dass sie jetzt gegen die Höhe klagen werden.
Okay, aber schuldig, das ist mehr oder weniger sicher nach dem amerikanischen Rechtssystem.
Das wurde schon entschieden, ja.
Also die Prognose von Matt Kresge, Bayer wird zahlen müssen, allerdings deutlich weniger. Nur was heißt das schon, wenn es jetzt schon über 13.000 Kläger gibt? Ziemlich genau 30 Jahre lang war Umar al-Bashir an der Macht im Sudan und regierte dort mit eiserner Hand. islamistisch-fundamentalistisch. Dahin an die Macht hatte er sich 1989 hingeputscht und vor einem Monat wurde der Diktator da auch wieder weggeputscht, nachdem zuvor über Monate die Bevölkerung aller Repression zum Trotz auf die Straße gegangen war. Jetzt hat ein Militärrat die Macht übernommen, aber das reicht den Protestierenden nicht. Sie wollen Demokratie und eine zivile Regierung. Unser Afrika-Korrespondent Björn Blaschke ist seit Tagen in Khartoum unterwegs, um sich selbst ein Bild zu machen und wir erreichen ihn jetzt telefonisch. Hallo Björn.
Hallo, guten Abend.
Björn, wir hören wieder von Ausschreitungen und Toten. Kannst du uns was über die Lage vor Ort erzählen?
Ja, also es ist tatsächlich so in der vergangenen Nacht gewesen, bis in die frühen Morgenstunden hinein, dass es immer wieder Schüsse gegeben hat, dass es bis zu 7 Tote gegeben haben soll. Sehr viele Verletzte, die Zahl kennen wir nicht. Es ist auch so, dass mittlerweile in der Stadt es quasi nicht mehr möglich ist, überhaupt noch mit dem Auto herumzufahren, weil überall Blockaden sind, Barrikaden aufgebaut, einerseits von Regierungseinheiten und andererseits auch von Demonstranten, sodass die Lage, sagen wir mal, jetzt angespannt ist, aber ich würde auch sagen, nicht mehr gefährlich.
Was erhoffen sich denn die Menschen konkret noch jetzt von diesem Prozess, der jetzt gestartet ist?
Na, ich glaube, es ist eben einfach zu diesen Ausschreitungen gekommen in der vergangenen Nacht, weil es eben wieder Verhandlungen gibt zwischen einerseits dem Militärrat und andererseits der Opposition. Beide Seiten haben in den vergangenen Tagen den Druck verstärkt. Also die Barrikaden sind zum Teil schon in den vorherigen Tagen errichtet worden. Dabei ist das Ganze eskaliert. Das ist, denke ich, die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite ist es so, dass man verhandelt, trotzdem weiter verhandelt darum, wie es in diesem Land weitergehen soll. Konkret festgemacht worden ist bisher, dass es so eine Art Skelett gibt, also eine Struktur, in der festgeschrieben worden ist, wie man in den nächsten Jahren fortschreiten will. Das ist ein Präsidialrat einerseits, andererseits eine Übergangsregierung und auch eine Übergangsvolksvertretung. Jetzt muss das Ganze noch mit Fleisch versehen werden, dieses Skelett, das man da geschaffen hat. Und dabei wollen die Oppositionellen auf jeden Fall, dass das Militär möglichst wenig Einfluss hat, was das Militär aber andererseits haben möchte. Und da ist einer der Streitpunkte. Ein anderer ist, dass man über die Länge der Übergangsphase sich nicht einig ist. Das Militär möchte, dass es eine 2-jährige Übergangsphase gibt. Die Opposition möchte, dass es mindestens 4 Jahre sein werden. Also das sind 2 Streitpunkte, die momentan auf dem Tisch sind. Dazu kommen dann noch Fragen um die Verfassung, um die Frage, wie einflussreich das islamische Recht in diesem Land künftig sein soll und so weiter.
Was wollen denn die Menschen? Wollen die? Geht es denen tatsächlich vor allem um mehr gesellschaftliche Teilhabe? Oder du hast es gerade schon gesagt, das islamische Recht. Stellen die Leute das auch in Frage?
Ja, man muss sich klar machen, dass hier in den vergangenen 30 Jahren irgendwie ein islamistisches System geherrscht hat. Ohne das jetzt großartig ausführen zu wollen, es ist islamistisch gewesen und damit haben die Leute eigentlich nichts mehr am Hut. Also ich habe das Gefühl, dass sie eigentlich das loswerden wollen und dass für sie so sehr gar nicht mehr die Frage der Scharia, also des islamischen Rechts im Vordergrund steht, sondern dass man eben sagt, nee, wir wollen ein ziviles bürgerliches Recht haben, das hier unser Leben regelt. Das ist aber nicht das Vordergründige, was die Leute wollen. Vor allem wollen sie tatsächlich erstmal die Militärherrschaft loswerden und auch den Einfluss der Streitkräfte damit. Und mit dem Einfluss der Streitkräfte einher geht auch, dass es noch 7 Milizen gibt, neben den regulären Einheiten. Und diese Milizen haben zum Teil in den vergangenen Jahren ein Eigenleben entwickelt, das von Korruption geprägt ist einerseits, aber auch andererseits davon, dass das Land ausgebeutet wird, also dass sozusagen eine Schattenwirtschaft dieser Milizen entstanden ist, das wollen die Leute loswerden. Das sind sozusagen strukturelle Dinge. Und wenn man mal sozusagen mit Leuten redet, also ich war in den vergangenen Tagen auch mal außerhalb von Khartoum unterwegs, in eher ländlichen Gegenden, da genauso wie in der Hauptstadt sagt man, ja, wir haben dieses System, aber wir haben natürlich auch ganz drängende Probleme. Wir haben einfach eine wirtschaftliche Misere in diesem Land, die bedeutet, dass wir hohe Benzinpreise haben, dass wir hohe Zuckerpreise haben, dass wir zahlen müssen für Brot relativ viel Geld. Und das muss sich ändern. Und da sagen die Leute halt relativ klar, wir brauchen wirtschaftliche Reformen, um es mal sozusagen wieder zu abstrahieren. Und die müssen angeleiert werden. Und das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Wenn wir einerseits sagen, es gibt Indizien, die eine Schattenwirtschaft aufgebaut haben, dann ist das natürlich eine Schattenwirtschaft, die zulasten des Volkes geht. Und das wollen die Menschen überwiegend ändern. Die denken da nicht unbedingt sofort an, wie soll unser Regierungssystem aussehen oder werden wir eine präsidiale Demokratie haben. Nein, die wollen ganz konkret, dass es ihnen besser geht. Super. Und dann noch einen Satz vielleicht zu, man spricht hier offiziell im Sudan davon, dass es eine Armutsgrenze, also dass es Leute gibt, die unterhalb oder an der Armutsgrenze leben, von 40% der Bevölkerung. Nicht Regierungsorganisationen sagen, aber das sind mindestens 60%. Also das nur mal klar zu machen, wie die Armut hier überhaupt aussieht. Es sind sehr viele arme Menschen auf den Straßen. Man sieht Bettler überall, man sieht Leute, die irgendwie Taschentücher für wenig Geld verkaufen, um so eine kleine Gewinnmarge zu haben. Und das soll sich ändern.
Man kennt es ja aus Afrika, es gibt sehr viele Länder, die könnten eigentlich theoretisch, wenn man die Bodenschätze betrachtet, die Potenziale betrachtet, relativ reich sein, sind aber aufgrund von Missmanagement, von Nepotismus vor allem sehr arm. Wie ist das mit dem Sudan? Welche Potenziale hätte das Land denn?
Nein, das Land hat nicht so viel Potenziale, wie die Leute hier gerne vorgeben, dass wir sie hätten. Man spricht immer davon, wir haben ja Öl hier. Ja, es gibt 4 Ölfelder in diesem Land, es gibt auch 5 Ölraffinerien. Das klingt erstmal alles gut, aber wenn man dann mal die Zahlen anguckt, dann handelt es sich bei einem Ölfeld um 80.000 Barrel, die da zu fördern sind. Auf einem anderen Ölfeld bei 300.000. Das ist nicht viel. Bei der Spaltung des Sudan 2011, als der Südsudan unabhängig geworden ist, sind sehr viele der Ölquellen mit in den Südsudan gegangen sozusagen. Und der nördliche Teil der Sudan, in dem ich jetzt gerade bin, der ist eben relativ leer dabei ausgegangen. Was dieses Land hat, ist, hat viel Land, viel fruchtbares Land auch, was man kultivieren könnte, mal langsam. Dafür bräuchte es aber eben auch ein intaktes Wasserverteilungssystem beispielsweise. Das sind Dinge, die entwickelt werden können. Und es gibt natürlich das, was man nennt Humanressourcen. Es gibt sehr viele Menschen, die auch gar nicht so schlecht ausgebildet sind. Wir sprechen von einer Einwohnerzahl von knapp 40 Millionen Menschen hier. Vielleicht ist es ein bisschen mehr. Ein Zensus hat es in letzter Zeit nicht gegeben. Aber diese Leute sind natürlich in gewisser Weise ein Kapital des Landes, das aber eben auch aktiviert werden muss. Und da sagen dann wiederum auch die Demonstranten, die auf der Straße sind, wir brauchen auch ein besseres Bildungssystem, das eben diesen Menschen, die wir hier haben, die Chance gibt, qualifiziert zu arbeiten.
Eingedenk allem dessen, was du jetzt erzählt hast, welche Chancen gibst du denn jetzt einem demokratischen Prozess im Sudan?
Ich bin so ein bisschen, sagen wir mal, ein gebranntes Kind. Also ich gucke mir ja diese Aufstände in der arabischen, nordafrikanischen Welt jetzt seit 2011 an. Ich war in Libyen, ich war in Syrien, ich war in Ägypten, ich war in Tunesien. Anhand der Entwicklung, die es da gegeben hat in einigen Ländern, möchte ich eher sagen, ich bin pessimistisch. Und das bin ich jetzt nicht von Beruf wegen, sondern einfach, weil ich mir angucke, welche Bedingungen wir jetzt gerade haben. Man muss sich klar machen, unter welchen Bedingungen die Menschen hier gerade auf der Straße sind. Es ist Ramadan, Fastenmonat. Es herrschen mehr als 40 Grad im Schatten.
Die Leute sind fix und fertig.
Die Leute sind wirklich zum Teil fix und fertig. Und damit einhergeht dann eben Arbeitslosigkeit, eine schlechte Ernährung und so weiter und so fort. Und wer sozusagen an dem alten System wie auch immer festhalten will, der muss eigentlich nur auf Zeit spielen und kann hoffen, dass die Leute zermürbt werden. Andererseits, muss ich auch sagen, habe ich festgestellt, der Aufstand hier, wie er im Sudan stattfindet, ist anders als zum Beispiel in Libyen oder in Ägypten. Jenseits der Frage, ob es da zur Gewalt gekommen ist, in Libyen ja damals sehr schnell oder in Ägypten, wo es eigentlich die meiste Zeit gemessen an der Größe des Landes relativ friedlich geblieben ist, ist das hier nochmal was völlig anderes. Der Aufstand hier ist einer, der völlig farbenfroh ist, um es mal so zu sagen. Ja, also es wird tatsächlich in diesem Gebiet, das wird Piada genannt, Herrschaft, weil das direkt am Militärhauptquartier ist. Und da sind die Leute und haben Bilderstuben sozusagen eingerichtet. Also es gibt Ateliers, in der momentan an einem 3 Kilometer langen Bild gemalt wird, das aufgebaut werden soll. Erstmal hier auf den Straßen, das dann nachher aber auch im Nationalmuseum landen soll. Es gibt kleine Galerien, die aufgemacht haben, wo auch Straßenkinder unterrichtet werden in Malerei. Es gibt fast jeden Abend in diesem Gebiet, das da eben von den Sit-in-Leuten besetzt ist, gibt es jeden Abend Konzerte. Es gibt Bücherecken, die aufgemacht worden sind. Das heißt, das ist insgesamt eine sehr kreative Stimmung, die ich woanders nicht erlebt habe und die den Aufstand auch nochmal wirklich anders macht. Also die Leute, die sagen, ja, die sind friedliche Leute, das habe ich auch woanders erlebt, dass die Leute friedlich geblieben sind. Aber hier ist es eben auch noch kreativ. Und damit einhergeht ein unglaublicher Optimismus. Und das wiederum, bei allem Pessimismus, den ich habe, stimmt mich dann doch irgendwie auch wieder hoffnungsvoll. Also, sodass ich denke, naja, also wenn sich das durchsetzen kann, dann wäre das wirklich toll. Und die Leute haben dabei einen unglaublichen Langmut, sodass ich denke, naja, vielleicht haben sie es eben doch am Ende geschafft und haben auch gelernt von den anderen Aufständen, was die Leute hier übrigens immer wieder betonen. Sie sagen, wir haben von den anderen Aufständen gelernt. Wir haben auch den Fehler der anderen gelernt. Wir werden beharrlich bleiben. Und wir haben auch aus den Revolutionen hier gelernt, die es ja vorher gegeben hat im Sudan.
Björn, vielen Dank.
Gerne.
Und eins können wir auch hier in Deutschland noch mitnehmen. Es gibt tatsächlich noch Orte, an denen die Telefon- und Internetverbindung noch schlechter sind als hierzulande. Der Sudan zum Beispiel. Wenn Sie schreiben wollen, dann bitte hierhin dertag@deutschlandfunk.de. Morgen macht, wenn mich nicht alles täuscht, Ann-Kathrin hier weiter. Ich bin Philipp May. Bis bald und tschüss.